Bike X, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Bike X, dem E-Bike- und Fahrrad-Podcast. Mein Name ist Björn Gerteis, ich bin Chefredakteur der Webseite BikeX und darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, Vassilis von Rauch. Wir haben vor mittlerweile, ich glaube, 5 Jahren unseren ersten Podcast miteinander aufgenommen. Ich weiß nicht, wie viele von euch den gehört haben, wahrscheinlich sind es nicht ganz so viele. Wir haben eben im Vorgespräch auch ein wenig nostalgisch zurückgeblickt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich nach 5 Jahren auf jeden Fall lohnt, ganz vorne anzufangen, nämlich mit einer Vorstellung. Und Vassilis kennt keiner so gut wie er sich selbst. Deswegen werfe ich den Ball einmal kurz zu dir. Sag hallo, jetzt schon danke für deine Zeit und sag doch mal 2, 3 Worte zu dir.
Ja, guten Morgen, Björn. Danke für die Begrüßung. Und ja, habe ich in guter Erinnerung unser Gespräch von vor 5 Jahren. Aber ist tatsächlich ja sehr, sehr viel passiert. Ich bin Vassili von Rauch, Geschäftsführer vom Verband Zukunft Fahrrad. Wir sind ein Wirtschaftsverband der Fahrradbranche. Ich war davor schon einige Jahre mit dem Thema Fahrrad, E-Bikes, Cargo-Bikes beschäftigt und habe mich immer auch besonders dafür interessiert, wo Wachstumschancen und neue Entwicklungen sind, die dem Fahrrad nochmal eine größere Rolle in der Mobilität insgesamt verschaffen. Und da ist natürlich erstmal mein Fokus zu Ende der Nullerjahre das E-Bike und dann kam das Cargo-Bike und irgendwann haben wir dann gedacht, kommt natürlich noch das Leasing dazu. Und ja, ich habe dann so das Gefühl gehabt, es gibt so eine Diskrepanz zwischen der politischen Wahrnehmung des Fahrrads, wo es immer noch irgendwie in so einer kleinen Nische ist, und dem, was man mit dem Fahrrad eigentlich heute alles machen kann. Und es hat mich schon immer gereizt, diese Lücke so ein bisschen zu schließen, wenn du verstehst, wie ich es meine. So, also einfach das dem Fahrrad mehr Raum in der Politik zu verschaffen. Und dann war die Gelegenheit, diesen Verband zu gründen und genau an dem Thema zu arbeiten, war natürlich für mich eine riesen Einladung. Ja, und jetzt schauen wir auf 5 Jahre Verband zurück und es bleibt viel zu tun, aber es hat auch schon total Spaß gemacht und es ist viel erreicht worden.
Vielleicht blicken wir ganz kurz, damit wir uns alle noch ein besseres Bild davon machen können, was dieser Verband eigentlich bewirken möchte oder wie ihr wirkt. Vielleicht mal auf die Strukturen zu. Ich rede jetzt mit dir als im Organigramm mit der Spitze dieses Verbandes. Wie arbeitest du? Was habt ihr für ein Team? Wo sitzt du? Und vielleicht kannst du uns sogar in wenigen Worten nochmal einladen auf einen kleinen Tagesbesuch bei dir. Wie sieht dein Tag aus? Was arbeitest du eigentlich als Verband?
Das sind eine Menge spannende Fragen. Also ich bin Spitze des Verbandes auf der Arbeit, also auf der sagen wir mal auf der operativen Ebene. Wir haben natürlich noch einen Vorstand aus Unternehmern und Unternehmerinnen aus der Fahrradbranche, die uns auch viel Input geben und die den Verband so ein bisschen mitleiten. Also wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Gremium. Wir sind gestartet 2019 mit 2 Leuten. Inzwischen sind wir 10, allerdings überwiegend in Teilzeit. Und im Prinzip sind es 2 Sachen, die uns angetrieben haben. Das eine war die neuen Geschäftsmodelle im Fahrradbereich, die eben vor allen Dingen mit dem Leasing, aber auch jetzt Abonnement, Subscription-Modelle, Sharing, solche Themen, die ja nicht nur ins Verkehrsressort spielen, sondern zum Beispiel auch mit ganz viel mit Lohnsteuer zu tun haben und dementsprechend Finanzministerium und so weiter auch super relevant sind. Das war so die eine Triebfeder zu sagen, wir müssen diese neuen Branchenbereiche politisch wirklich gut präsentieren, repräsentieren, daran arbeiten, dass die gut wegkommen. Und das zweite war, wir sind in Berlin von Anfang an gewesen und haben von Anfang an gesagt, die Branche braucht in Berlin eine starke Stimme. Und das betrifft auch andere Bereiche, sei es die Menge an Jobs, die Branche sozusagen sichert, oder sei es auch die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern, die an der Mobilitätswende mit beteiligt sind, sich mit denen besser zusammenzutun. Das sind also so Sachen gewesen, die eigentlich eher dazu beitragen sollen, dem Fahrrad insgesamt, der Fahrradwirtschaft insgesamt mehr Stellenwert zu geben. Das waren so die 2 Hauptanliegen. Und dementsprechend hatten wir eben von Anfang an auch einen, so ein Aufgabenheft, was ziemlich verschieden war, ziemlich vielfältig. Und haben damit natürlich auch spannende Leute als Teammitglieder bekommen, die halt Bock hatten auf Lobbyarbeit und Erfahrungen und sehr, sehr viel Einblick in den Bundestag zum Beispiel hatten und haben damit ein sehr, sehr gutes Team zusammenbekommen.
Jetzt nach 5 Jahren, wenn du zurückblickst, gibt es irgendwelche Milestones, wo du sagst, es ist super, dass wir die in so kurzer Zeit schon erreichen konnten? Ich meine, ihr habt in der Anfangsphase einen unfassbaren Fahrrad- und E-Bike-Hype mitnehmen können. Also wenn man allein auf die verkauften Produkte, wenn man die sich anschaut, dann kann man ja sagen, ja gut, wir haben verdammt gute Arbeit erreicht. Das sind Rekordzahlen gewesen zur Corona-Pandemie. Und auf der anderen Seite gibt es Sachen, wo du sagst, das Bild trübt natürlich. Also wir waren in dieser Phase extrem erfolgreich, aber eigentlich sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Also so ein Verband muss ja auch erstmal ins Laufen kommen. Ich denke, vom Startzeitpunkt her, Vasilis, war schwierig, da so ein Fazit zu finden. Ne? Was haben wir gemacht? Was sind äußere Rahmenbedingungen, die darauf hingewirkt haben, dass vielleicht das Bild ein bisschen getrübt ist? Das war jetzt ein sehr grob skizziertes Bild von meiner Seite mit vielen kleinen versteckten Fragen, aber das macht vielleicht schon deutlich, dass, glaube ich, die Startphase schwer ist zu beurteilen, was eigentlich, ja, was haben wir gemacht?
Ja, also ich sag mal so, wir sind erstmal auf der, was jetzt den Zuspruch aus der Branche betrifft, glaube ich, können wir schon sagen, das war erfolgreich. Ne? Wir haben am Anfang gedacht, wir sind mit 20 Mitgliedern gestartet und haben gedacht, naja, jetzt lass mal gucken, dass wir halt auch ein paar OEMs, ein paar große Marken mit reinbekommen, weil das Leasing zum Beispiel und die modernen Vertriebswege ja nicht nur für die Leasing-Provider selber spannend ist, sondern auch ein großer OEM natürlich super Interesse hat, dass das Leasing zum Beispiel weiterläuft und dass deswegen haben wir von Anfang an ja auch das ganze Portfolio an Unternehmen angesprochen. Und wir haben dann eigentlich, wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir 5 Jahre später mit über 100 Unternehmen als Mitgliedern dastehen. Ist jetzt gerade, wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, die Krise hilft uns jetzt da an der Stelle auch nicht. Also das schnelle Wachstum der ersten paar Jahre, das wird jetzt ein bisschen langsamer. Wir sind jetzt, bleiben jetzt relativ stabil etwas über 100. Da wollen wir aber nicht bleiben. Wir wollen auch weiter wachsen. Aber ich will damit sagen, die Rückmeldung aus der Branche für das, was wir angeboten haben, war offensichtlich sehr positiv. Das hat mich natürlich total bestärkt und hat uns auch ermöglicht, ein tolles Team aufzubauen. Wenn man jetzt die Bilanz auf der politischen Ebene anschaut, dann muss man natürlich erstmal angucken, wir sind gestartet und dann haben wir halt, ja klar, wir haben dafür gesorgt, zum Beispiel haben abgesichert, dass das Leasing, das Dienstradleasing von der 0,5% und der 0,25%, die damals ja erstmal vor allen Dingen für Elektroautos und Hybridautos gedacht war, dass die eben auch fürs Fahrrad gelten. Wir haben viele andere kleine Themen abgesichert und wir haben, sagen wir mal, die denke ich, vor allen Dingen in Corona auch für die gesamte Branche mit den anderen Verbänden gemeinsam was Tolles erreicht, nämlich von Anfang an geschafft, dass das Fahrrad als eine Lösung in der Corona-Krise gesehen wird. Also während in anderen Ländern darüber diskutiert wurde, ob man das Fahrradfahren quasi komplett verbietet, weil da könnte man ja irgendwie beim Fahren irgendwie jemanden anatmen und sich anstecken. Also diese Diskussionen gab es in anderen europäischen Ländern teilweise. Das war schon, finde ich, auch krass. Und das war ja quasi die Geburtszeit unseres Verbandes. Ja, also 2020, da waren wir gerade so richtig ins Rollen gekommen. Und das fand ich schon stark, dass wir da eben auch von Anfang an mit den anderen gemeinsam, finde ich, eine gute Rolle gespielt haben, dass die Händler offen bleiben durften die meiste Zeit, dass Click and Collect möglich war und solche Dinge. Da haben wir, glaube ich, eine clevere Kommunikation gemacht und da waren wir auch sicherlich selber sehr, sehr stark beteiligt. Das war mir damals auch ein Riesenanliegen, dass wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, wir müssen jetzt aber alles machen dürfen, was wir wollen, weil wir müssen Geld verdienen und so weiter, sondern dass wir eben sagen, hey Leute, wir haben ein Angebot für euch als Politik. Wir können euch helfen, in dieser Krise etwas zu erreichen, nämlich, dass Menschen nicht, wenn sie nicht müssen, zum Beispiel nicht unbedingt U-Bahn oder Bus fahren müssen, solange noch nicht ganz klar ist, wie ist es denn jetzt mit dem Infektionsrisiko im öffentlichen Nahverkehr und so. Und es ist eine einfache Möglichkeit, sich zu bewegen und so weiter, in dieses Fahrwasser zu kommen. Das war, glaube ich, ein Erfolg. Und den Boom während der Corona-Jahre hätte es, denke ich mal, sowieso gegeben, aber wir haben da sicherlich auch einen kleinen Anteil dran gehabt. Und ein zweiter Teil, auf den ich auch sehr, sehr glücklich zurückschaue, ist, dass es uns gelungen ist, diese Arbeitsmarktzahlen für die Fahrradbranche wirklich zu etablieren. Wir haben jetzt dieses Jahr ja nochmal die indirekten und induzierten Jobs auch gezeigt. Ich weiß nicht, dass die Studie Wirtschaftsfaktor Fahrrad vom T3-Institut, das wir ja auch gegründet haben, nächstes Thema, die ist ja ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, den anderen, da müsste man empfehlen, vielleicht in die Shownotes oder empfehlen, das mal zu googeln, Und ja, dass wir knapp 500.000 Jobs haben, die letztendlich direkt oder indirekt am Faktor Fahrrad hängen, ist erstens mal super cool für unsere Kommunikation. Und wir merken es aber eben auch, dass diese Zahlen auch aufgenommen werden. Und ja, das zeigt halt, finde ich, schon nochmal sehr deutlich, dass da halt auch in den 20 Jahren davor Dinge liegen geblieben sind. Also, dass die Branche auch bestimmte Dinge nicht in die Politik reinbekommen hat, die aber wichtig sind, da reinzubekommen. Und daran einen Anteil zu haben, das macht mich schon sehr zufrieden.
Was sind denn für dich die Erfolgsfaktoren von einem Verband wie Zukunft Fahrrad? Du hast jetzt einige genannt, aber woran möchtest du dich wirklich messen lassen? Sind es die Sachen, die du erwähnt hast, Arbeitsplätze, Lobbyarbeit in der Politik, Kommunikation, positive Kommunikation über das Fahrrad? Oder spielt auch die Zahl der aktiven Radfahrer für dich auch eine Rolle? Ist es nicht am Ende sogar euer Ziel, das Fahrrad noch fester in unserem Mobilitätsalltag zu verankern und damit auch ein Erfolgsparameter der Verbandsarbeit?
Ja, klar. Also natürlich wollen wir insgesamt das Fahrrad als ein super simples und einfaches, also quasi niedrigschwelliges Verkehrsmittel für einen ganz, ganz großen Teil der Menschen bekannter machen und etablieren. Und wir natürlich als Wirtschaftsverband vor allen Dingen darüber zu sagen, es gibt die Produkte, es gibt die Vertriebswege, wie du an ein Fahrrad kommst. Wenn du möchtest, kannst du es auch mal eine Weile lang im Subscription-Modell nehmen und so weiter. Also diese Accessibility sozusagen auch für Leute, die vielleicht nicht auf einen Schlag 5.000 Euro ausgeben wollen, das ist natürlich ein großes Thema. Wenn es jetzt darum geht, Infrastruktur zum Beispiel abzusichern, dann ist es ja dann vor allen Dingen ein Verbraucherthema, wo jetzt nicht wir der Hauptverband für sind. Und überhaupt, ne, wir arbeiten wirklich auch mit den anderen Verbänden. Das ist, finde ich, schon ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor auch der letzten Jahre, dass wir da wirklich ein gutes Teamwork auch entwickelt haben. Aber ja, also das ist natürlich ein Oberziel, weil am Ende bedeutet es für die Branche ja auch neue Zielgruppen und eine Kaufbereitschaft letztendlich zu erzeugen. Für mich sind die Erfolgsziele ansonsten von einem Verband, wir haben unsere Expertenthemen sozusagen, also sei es jetzt, habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gesagt, das Leasing, aber eben auch Sharing, Abonnement, die ganzen Themen an Versicherungen, die so im Fahrradsegment irgendwie aufgekommen sind, dass wir dass wir die gut vertreten, auch das ganze Thema Verknüpfung mit dem öffentlichen Nahverkehr, also mit Bus und Bahn, aber auch mit der Fernbahn, Abstellanlagen, der ganze Bereich Mitarbeitenden Mobilität, betriebliche Mobilität, letztlich auch Fahrräder im Wirtschaftsverkehr. Das sind ja so, sagen wir mal, Themen, wo wir so wirklich sehr, sehr tief drinne sind, würde ich sagen. Und dann gibt es so diese übergeordneten Themen, das Fahrrad besser zu platzieren politisch. Da sind dann Fragen wie, wir sind eine riesige mittelständische Wirtschaft, wir haben super innovative Unternehmen, wir haben eine große Wertschöpfung in Deutschland und in Europa. Und am Ende ist es ja auch wichtig, dass wir nicht nur die Fahrräder auf die Straße bringen und die Menschen benutzen sie, sondern auch die Frage, wo kommen die denn her, wie werden die hergestellt, wie viel Nachhaltigkeit ist da drin und wie viel Wertschöpfung in Europa, finde ich schon auch. Also durchaus sinnvoll, da auch die Lieferketten vielleicht nicht so weit und komplett unkontrolliert zu haben, soweit es möglich ist. Das ist für mich schon auch ein Erfolgsfaktor. Und am Ende, klar, wenn du es jetzt als Wirtschaftsverband ganz kurz sagen willst, dann ist mein Job natürlich, meinen Unternehmen zu ermöglichen oder unseren Mitgliedern zu ermöglichen, dass sie in Deutschland und in Europa einen vernünftigen Fahrradmarkt vorfinden.
Und da ist ein Bestandteil natürlich, du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, in der Politik das Thema Fahrrad besser zu platzieren. Ich habe auf LinkedIn ein paar Bilder von dir auf einer Veranstaltung gesehen und von deinen Kollegen, in dem ihr die Gelegenheit hattet, Minister Habeck an einem Stand in Empfang zu nehmen. Was mir ein bisschen gefehlt hat bei den Bildern, ist die Sprechblase. In so einem Moment, welche Botschaften kommuniziert ihr da in Richtung Politik und wie häufig sind diese direkten Treffen, dass man wirklich den Minister bei sich hat, beim Minister ist, um für das Thema Fahrrad-E-Bike-Lobbyarbeit zu machen?
Also da sprichst du, finde ich, ein ganz, ganz zentrales Thema an. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir mit Ständen auf Parteitage gehen. Also wir als Zukunft Fahrrad stellen uns bei der FDP, bei der CDU oder bei den Grünen auf den Parteitag und versuchen, wir repräsentieren da natürlich einen wichtigen Teil der Branche. Wir laden auch unsere Mitglieder ein, dazuzukommen. Die unterstützen uns teilweise auch damit, weil das natürlich auch ein erheblicher Aufwand ist. Und auf diesen Parteitagen hat man dann in der Regel auch Kontakt zu den Ministern der jeweiligen Partei, aber natürlich auch zu Landesebenen, zu Kreisgruppen, zu Landesarbeitsgemeinschaften, Mobilität. Da laufen halt wirklich einfach die gesamte, also sehr, sehr viele aus der Partei sind da, naturgemäß, ja. Und warum machen wir das? Weil es ist ja jetzt nicht die ganz gezielte Lobbyarbeit, wo ich jetzt sage, okay, das ist die eine entscheidende Person, an die muss ich ran und mit der Arbeitsebene muss ich gemeinsam ein Programm entwickeln. Das ist es nicht, sondern es geht mir darum, und das ist ein Learning aus den letzten Jahren, wir stellen fest, eigentlich durch die Bank, auch bei den Grünen, bei allen Parteien, fehlt schon ein Grundwissen übers Fahrrad. Das heißt, werden in Deutschland Fahrräder überhaupt produziert? Wie funktioniert Dienstradleasing? Wie viele Menschen fahren überhaupt Fahrrad? Also da ist wirklich ein sehr, sehr diffuses Bild bei vielen, selbst bei Leuten, die in der Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität zum Beispiel tätig sind. So, und
das ist erschreckend.
Es ist, man kann sich das gar nicht vorstellen. Du hast es ja auch erzählt, dass auch bei euren Online-Medien teilweise Themen laufen, wo man denkt, das weiß eigentlich jeder. Und das ist genau dasselbe. Du kannst nicht davon ausgehen, dass in Parteien dieses Wissen bei Leuten, die mit Mobilität arbeiten, eben vorhanden ist. Und weil wir das aber brauchen, ich sage jetzt einfach mal Multiplikatoren in den Parteien, die verstanden haben, das sind die drei wichtigsten Botschaften zur Fahrradbranche. Und das kriegst du da nur rein, wenn du auch mit den Leuten sprichst. Und dann hat man mit einem Parteitag eben eine Möglichkeit, gerade wenn man noch nicht so bekannt ist, eben sehr, sehr viele Gespräche an einem Wochenende zu führen. Und dann sage ich natürlich so einem Minister wie Robert Habeck, wenn du das nächste Mal in deinem Haus eine Industriestrategie machst, dann bitte pass auf, dass du das Fahrrad nicht vergisst, weil wir sind auch eine Fahrzeugindustrie, wir haben auch Services, wir bieten alle möglichen Vertriebswege an, wir haben starke Wertschöpfung in Deutschland, hier ist das Fahrrad erfunden worden übrigens. Und natürlich sind es dann auch Themen, die eher nicht jetzt in unseren Kernbereich fallen. Aber in dem Moment für Robert Habeck, ich bin irgendjemand aus der Fahrradwirtschaft, der will einfach wissen, was könnt ihr mir anbieten? Und zum Beispiel, als ich dann gesagt habe, wir haben über 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße gebracht ohne Förderung und wir haben hier einen Dienstradleasing-Bereich, der weit über die Hälfte der DAX-Konzerne, also auch alle Automobilunternehmen und die Deutsche Bahn als Kunden hat. Da hat man schon gemerkt, dass kurz mal die Augenbrauen hochgehen und er sich gedacht hat, hui, das ist ja interessant, dass ich das nicht wusste. Und dann folgt daraus, dass dann vielleicht mal die Bundestagsfraktion der Grünen eine Konferenz zum Thema macht oder sowas, ne? Und man muss natürlich dann, um das jetzt nochmal konkret auf den Minister runterzubrechen, man muss sich natürlich wirklich überlegen, der hat an dem Tag 60, 70, 2 Minuten Gespräche. Also ich kann dem dann nicht anfangen zu erzählen, dass ich das Leasing ins Einkommensteuergesetz bekommen will oder dass die Lastenfahrradkaufprämie, die das BMWK macht, endlich mal in eine bestimmte Richtung verändert. Denn sowas brauche ich da nicht hinsenden, sondern wirklich die 2 Kernsätze, die man gerne platzieren will. Ja, und das war auch bei der FDP für uns natürlich total hilfreich auf dem Parteitag. Da war das Gespräch mit Christian Lindner zum Beispiel zum Thema Mobilitätsbudget, wo er uns eigentlich zugesagt hat, dass er sich dafür einsetzen wird und dass wir das bekommen. Also das heißt wir, aber es ist ja wäre ja für ganz viele Vertriebswege und vor allen Dingen auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer toll gewesen. Aber ja, für solche Sachen ist es meiner Meinung nach total gut, auf Parteitage zu gehen.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Politik und es tat sich ja in den vergangenen Wochen das ein oder andere in der bundesdeutschen Politikszene. Das heißt, wir werden alle früher als geplant zur Wahlurne gehen dürfen. Die Ampel ist Geschichte. Das heißt, wir steigen in einen sehr, sehr intensiven, gleichzeitig aber auch sehr, sehr kurzen Bundestagswahlkampf ein, bei dem es natürlich auch für einen Verband wie euch, wie Zukunft Fahrrad gilt, Botschaften nochmal zu platzieren. Also wir haben jetzt schon über die eine Möglichkeit, auf Parteitagsebene im Direktkontakt Einfluss zu nehmen, gesprochen. Wie sieht denn eure Marschroute oder gibt es eine Marschroute Zukunft Fahrrad im Bundestagswahlkampf? Wie geht ihr dieses Projekt an? Welche Rolle spielt das für euch?
Wir haben, also Bundestagswahl nächstes Jahr, natürlich schon das ganze Jahr über im Blick gehabt und haben uns Gedanken gemacht, was sind unsere wichtigsten Themen. Das machen wir seit März so im Hintergrund, dass wir das so ein bisschen konsolidieren und zusammenschreiben. Wir haben auch schon im Sommer irgendwann gedacht, okay, also es könnte sich durchaus eine Situation entwickeln, wo die Ampel zerbricht. Es war ja lange Zeit so, dass man dachte, ja, keiner von denen wird es machen, weil die wollen alle in ihren Positionen bleiben und sie wissen, wenn neu gewählt wird, dann verlieren sie alle an Einfluss. Das war lange Zeit das Kalkül und trotzdem hat sich dann irgendwann eine Dynamik entwickelt, wo man dachte, naja, für die SPD könnte es sogar ganz gut sein, weil dann hat die CDU einen kürzeren Wahlkampf. Man hat nicht so lange die Debatte darum, ob jetzt Scholz oder Pistorius der Richtige ist. Das geht dann schneller. Und wenn man es schafft, diesen Überraschungseffekt und wenn man es auch schafft, aus der Ampel rauszukommen, ohne schlecht dazustehen, dann kann es für die SPD durchaus interessant sein. Und dann gab es natürlich die Steilvorlage von der FDP, die SPD dann auch aufgenommen hat. Und im Endeffekt ist es dann zu diesem Bruch gekommen. Aber also ich erzähle das deshalb, weil es war für uns jetzt nicht so, dass wir da dachten, um Gottes Willen, was denn jetzt passiert, sondern wir haben schon die Wochen davor gedacht, okay, es kann passieren, dass wir im Frühjahr wählen müssen. Und was das jetzt für uns heißt, ist zum einen, wir finalisieren jetzt sehr schnell das, was wir schon die ganze Zeit auf dem Tettel hatten. Und so handwerklich würde ich mal sagen, man hat viel weniger Zeit. Das heißt, die Parteizentralen sind jetzt dabei, die Wahlprogramme zu schreiben. Die werden wahrscheinlich in der Regel eher kürzer sein als normalerweise. Das heißt auch, dass noch weniger Tiefe da reinkommen kann und man noch mehr in das, was ich gerade für das Gespräch mit Robert Habeck skizziert habe, man muss also noch mehr in so ganz kurzen Kernsätzen kommunizieren. Ja, und ich glaube, dann ist es für uns wichtig, alle gemeinsam als Fahrradbranche, auch mit dem ADFC und mit dem VSF und mit dem ZDV, dass wir uns zusammensetzen und sagen, okay, was wollen wir jetzt als ganz Zentrales? Was ist das Ding? Da sind wir jetzt mit den anderen auch im Austausch. Und ich denke mir, dass ein Punkt ganz klar ist, wir brauchen eine gute Infrastruktur. Ja, das ist zwar, wie gesagt, vor allen Dingen ADFC in der konkreten Umsetzung, aber wir alle brauchen eine sichere Infrastruktur für alle, die gerne Fahrrad fahren wollen. Und das haben wir bei weitem nicht. Und wir brauchen eine überjährige, langjährige Sicherheit von Mitteln, damit die dann auch abgerufen werden. Kann man jetzt weiter reingehen, aber im Moment ist ja auch ein bisschen das Problem, dass die Kommunen die Gelder dann teilweise nicht verbauen in der Geschwindigkeit, wie es könnte. Aber letztendlich muss das unser Anspruch sein, dass nicht mehr die Hälfte der Menschen oder mehr beim Fahrradfahren sich unwohl fühlen. Und da sind wir eben an einem ganz anderen Punkt als die Autobranche. Ein VDA muss sich jetzt, natürlich wird der auch sagen, marode Brücken müssen saniert werden und so weiter, aber dass man jetzt sagt, irgendwie die Hälfte der Autofahrenden hat Angst, wenn sie Auto fahren, weil die Straßen so schlecht sind, da sind wir schon noch ein Stückchen von weg. Insofern ist es für uns Wirtschaftsverbände schon wichtig, da drauf zu gucken. Und das zweite große Thema ist dann eben, und da würde ich sagen, sind es eigentlich zwei. Das eine ist, wie gesagt, das Fahrrad als Wirtschaftsfaktor sehen, auch eine Chance in der Transformation der Wirtschaft und der Transformation der Mobilitätswirtschaft besonders darin zu sehen, mit den Jobs, die wir haben. Ne, der Handel sucht sehr, sehr viele Leute in den Werkstätten. Da können auch Leute hin, die woanders keine Beschäftigung mehr finden. Und zum anderen eben wirklich dieser große Bereich dienstliche Mobilität, sei es Mobilitätsbudget oder Weiterentwicklung vom Leasing. Das sind mal so die drei Bereiche, glaube ich, wo wir am meisten drauf schauen.
Ein Thema, was immer mal wieder aufkommt, ist, du hast es in einem Nebensatz vorhin erwähnt, dass es das gerade beim E-Bike und beim Fahrrad nicht gab, sind Förderprämien oder Förderprogramme in dem Sinne, wie wir sie von E-Autos und sonstigem gekannt haben. Das war jetzt bei deiner Aufzählung eben, was eure Kernthesen für die kommenden Wahlprogramme sein sollen, auch nicht dabei. Spielt das Tatsache überhaupt keine Rolle in eurem Blick auf die Ausdehnung der E-Mobilität auf zwei Rädern? Oder war das eine unbewusste Ausklammerung?
Nein, also du hast völlig recht. Es gibt keine breite Kaufförderung für E-Bikes und das haben wir auch immer mal wieder deutlich kritisiert, weil es natürlich es ist eine Ungleichbehandlung des Fahrrades und auch dieses Argument, E-Bikes laufen doch wie geschnitten Brot, was wollt ihr denn da eine Förderung haben, finde ich insofern schwierig, weil ja, der Markt läuft gut oder lief gut bis jetzt. Aber trotzdem gab es einen Haufen Leute, die sich ein E-Bike gerne gekauft hätten und sich das aus unterschiedlichen Gründen nicht kaufen konnten. Und die hätte man durchaus unterstützen können. In Frankreich zum Beispiel gibt es ja schon auch sehr starken Fokus darauf, dass man eben sozial gestaffelte Kaufprämien hat. In Stuttgart gab es das, glaube ich, auch für die Cargo-Bikes, dass man so einen Sozialfaktor mit eingerechnet hat. Sowas finde ich total sinnvoll, weil letztendlich geht es ja nicht allein darum, wie sind die Verkaufszahlen, sondern darum, wie gut kommen denn unterschiedliche Leute, die ein Interesse an dem Produkt haben, da wirklich auch ran. Und vor allen Dingen, wenn ich die Kaufprämien letztendlich ja also die Politik argumentiert die Kaufprämie ja nicht damit, dass man, was es eigentlich ist, eine Wirtschaft fördern will, sondern sie argumentieren es unter dem Motto Klimaschutz. Und wenn man es unter Klimaschutz argumentiert, dann muss man natürlich sagen, dann ist mir natürlich jemand, der E-Bike fährt, im Endeffekt sogar lieber als ein Elektroauto, weil es ist eben nochmal eine ganze Menge weniger, also Faktor 10, 20 weniger Energie, die der verbraucht. Und insofern war das schon immer eine Diskrepanz. So, also von daher, wir haben das schon immer wieder thematisiert, gerade auch während Corona, als eine Möglichkeit, einen Wiederaufbau und Konsum anzukurbeln. Wir haben auch Mehrwertsteuersenkungen thematisiert. Ich glaube, mit dem Blick auf die Bundestagswahl jetzt und wie die Haushaltssituation ist, läuft man mit so einer Forderung über eine, jetzt sagen wir mal, generelle E-Bike-Kaufprämie oder sowas, da läuft man eigentlich ein bisschen ins Leere, muss man, glaube ich, einfach sagen. Ja, wir haben ja wirklich einen knappen Haushalt. Wir haben das KTF-Urteil, was ja auch der Ampel echt Probleme gemacht hat, wo viele, viele Milliarden, die verplant waren für Transformationen, eben auf einmal nicht mehr verfügbar waren. Also insofern, ich glaube, wir werden damit nicht weit kommen, wenn wir jetzt eine allgemeine Kaufförderung als zentrale Forderung stellen. Aber was wir natürlich schon machen, ist, wir arbeiten sehr hart daran, dass die Lastenradförderung im Bundeswirtschaftsministerium weiterentwickelt wird, weil sie eine ganz starke Signalwirkung für die Branche hat. Und überall da, wo es Cargo-Bike-Kaufprämien gibt, sieht man ja auch, wie die durch die Decke gehen, ja. Und insofern, das ist schon ein wichtiges Thema, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht die Headline für den Bundestagswahlkampf.
Zumal, wenn wir auf die aktuelle Marktlage schauen, E-Bikes so günstig sind, wie sie eigentlich seit langem nicht waren, durch die aktuelle Situation, die wir einfach haben. Die Fahrradbranche ist ja aus einem Höhenflug ungefähr im gleichen Tempo in eine Krise reingeschlittert. Der Konsument sieht es am deutlichsten an den Rabattschildern auf der Fläche. Also 30-40% ist nicht die Seltenheit, sondern fast eher die Regel. Das heißt, auch da gibt es ja quasi indirekt die Kaufprämie. Du hast eben so schön gesagt, E-Bikes liefen wie geschnitten Brot. Jetzt liegt das geschnittene Brot quasi auf der Fläche und ja, wird langsam trocken und keiner möchte es mehr kaufen. Das ist ein Thema, um das wir beide jetzt leider in der Runde auch nicht ganz drum rumkommen. Die Radbranche kriselt vor sich her. Jeden Tag gefühlt kommen Insolvenzmeldungen von kleineren, aber auch größeren Herstellern durch den Ticker zu uns rein. Es gibt Krisengipfel in der Branche, es gibt Studien, wie sich der Radmarkt entwickeln wird. Wir warten alle eigentlich auf die lang ersehnte Erholung. Viele sind davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 wieder sowas wie eine Normalisierung in den Markt eintreten wird. Ich persönlich glaube nicht dran. Wir hatten auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass wir ja sehr viel Hoffnung haben oder hatten, dass 25 das erlösende Jahr wird. Aber das wird es nicht sein. Wir haben ein super spannendes Thema. Wir haben ein total populäres Produkt. Das Fahrrad ist für mich immer noch viel mehr die Antwort als das Problem auf viele Fragen, die wir haben. Trotzdem kann der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin, die nicht ganz so tief in dem Thema verwurzelt ist, momentan eigentlich nur mitnehmen, ja, irgendwie läuft das in der Branche nicht. Irgendwie ist das Fahrrad eher gerade mehr in der Kritik, als es Lobpreisungen erfährt. Vielleicht kannst du aus dem Verbandsblickwinkel uns einmal mit deinem Blick in die Krise mitnehmen. Warum sind wir eigentlich jetzt gerade in der Situation, in der wir sind? Und vor allem, wie kommen wir da wieder raus?
Ja, ich glaube, dass es gibt ein paar Dinge, die waren einfach auch schwer zu managen, ne? Also dass wir aus einer Situation mit einer extremen Nachfrage und gleichzeitigen Lieferengpässen dann dementsprechend panikartigem Bestellen an manchen Stellen oder jedenfalls dem Versuch und auch berechtigt dem Versuch ja zu verhindern, dass man irgendwie Geschäft verpasst, weil man irgendwie nicht lieferfähig ist. Das ist ja total nachvollziehbar, dass da eben diese Bestellsituation entstanden ist und dass dann, als die Lieferketten frei waren, ausgerechnet dann der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine passiert und wir insgesamt in eine sehr, sehr unsichere Phase gestartet sind, wo die Leute halt vielleicht auch Käufe dann verlagert haben oder Geld einfach zurückgehalten haben, plus natürlich auch während Corona der ein oder andere vorgezogene Kauf sicherlich passiert ist. Das war, glaube ich, in der Gänze schwierig, zu durchblicken. Und ich habe mir das auch überlegt für alle einzelnen Marktteilnehmer. Ich glaube, es fehlerlos zu machen, ohne das Risiko zu haben, dass man hinterher in die Röhre schaut, war wirklich nicht so einfach. Ja, und das hat sicherlich damit zu tun, dass wir als Branche vielleicht auch noch nicht so weit sind, dass wir ganz genau sehen, was passiert eigentlich gerade am Markt, was verkauft sich nicht. Also solche Market Intelligence Sachen, da können wir sicherlich noch besser werden. Ich glaube trotzdem, am Ende war es einfach eine sehr, sehr komplexe Situation und schwer aufzulösen. Es gibt die einen, die haben es ein bisschen besser vorausgesagt, haben vielleicht weniger Boom gerechnet und gucken jetzt vielleicht etwas entspannter auf ihre Lage als andere. Aber da ist es auch, es würde mir jetzt auch schwer fallen, da jetzt zu sagen, was da richtig gewesen wäre. Ich bin ja auch kein Unternehmer. Aber was ich schon sehe, ist, dass parallel zu dieser Konsumdynamik und zu den Lagern auch politisch, denke ich, ziemlich schwierige Sachen passieren. Also wenn ich mir das allgemein angucke, wir hatten eigentlich eine Phase, in der war klar, irgendwie, wir haben die E-Bikes, wir haben 70% der Alltagswege, die mit dem E-Bike gemacht werden können. Wir haben 30 Millionen Menschen, die regelmäßig Fahrrad fahren. Die kommen aus allen Parteikouleuren und so weiter und so fort. Ja, es ist kein parteipolitisches Thema, das Fahrrad. Das müssen wir auch immer wieder deutlich kommunizieren. Hier geht es nicht darum, dass man den Grünen irgendwie einen Gefallen tut, wenn man was fürs Fahrrad tut, sondern das ist nahezu die Hälfte der Menschen. Und dann gibt es noch ganz viele, die sagen, ich würde gerne mehr fahren, wenn ich mich da draußen sicherer fühlen würde. Also ich glaube, es ist ein ganz großer Fehler, vieler Parteipolitiker, dass sie das Fahrrad nicht als ein Thema sehen, was eine ganz, ganz breite Wählerschaft adressiert, sondern es rutscht irgendwie zusehends in den letzten 2-3 Jahren in so eine ideologische Debatte rein, irgendwie die Idealisten und die Ökos gegen die vernünftig wirtschaftspolitisch Orientierten. Also wird ja auch gerne mal ein bisschen zugespitzt dann von Markus Söder oder von anderen. Und gleichzeitig sieht man dann, dass die CDU in NRW eine Cargo-Bike-Kaufprämie macht und mit ihren die ganzen Wahlkämpfe auf dem Lastenfahrrad macht. Also es stimmt auch sowieso nicht, das Bild. Aber es passiert in der Öffentlichkeit eben eine Polarisierung, die aus meiner Sicht bei Menschen schon die Botschaft sendet, wir wissen gar nicht so genau, ob wir langfristig aufs Fahrrad setzen. Und dementsprechend, weil ja Verhaltensänderungen und auch Konsumentscheidungen eben sehr viel auch mit einer Stimmungslage zu tun haben, ich glaube, das schadet uns enorm. Und ich meine, wenn man dann sowas anguckt wie Berlin, was da jetzt gerade passiert mit quasi dem kompletten Kassieren von einer breit, also relativ breit akzeptierten Verkehrspolitik eigentlich, und die ja auch ganz klar sinnvoll ist, wenn man sich anguckt, die Stadt wächst, es gibt immer mehr Autos, der Stau ist sehr groß, es kommen relativ viele Unfälle vor, und auch für die Wirtschaft ist es, Entschuldigung, wenn ich das so sage, total scheiße, wenn sie die ganze Zeit im Stau steht. Und natürlich ist es auch für die Wirtschaft dann gut, wenn mehr Leute auf dem Fahrrad sitzen, weil dann kann der Wirtschaftstransport auf dem Auto eben besser durchkommen. Und also das finde ich schon im Moment eine sehr, sehr kurzsichtige Politik, die da teilweise vor allen Dingen auch von der CDU jetzt genutzt wird in kommunalen Wahlkämpfen und so weiter. Und ich glaube, das schadet uns schon sehr, und ich hoffe wirklich, dass es uns gelingen kann, dass wir mit einem wahrscheinlichen Kanzler Merz einen pragmatischen Weg finden und die Chancen vor allen Dingen ins Fenster stellen, die er mit der Fahrradbranche auch erreichen kann. Weil das gab's ja auch. Ich meine, Andreas Scheuer ist ja ein umstrittener Verkehrsminister, aber man kann schon sagen, dass er fürs Fahrrad praktisch gesehen eine ganze Menge geschafft hat. Da ist schon eine Menge rausgekommen aus den Förderprogrammen, und er hat halt verstanden, mit dem Fahrrad erreiche ich eine Menge Leute positiv. Ich muss nicht so wahnsinnig viel Geld investieren. Und ich tue auch eigentlich erstmal keinem so richtig weh. Und ich glaube, das ist was man auch einem Friedrich Merz erklären kann, weil der wird natürlich auch sagen müssen, auch wenn er dann nicht das Gleiche macht, wie es die Grünen vielleicht gemacht hätten, aber letztendlich wird er sich auch darum kümmern müssen, wie wir die Emissionen runterkriegen und wie wir eine Transformation der Wirtschaft hinbekommen und so weiter. Und im Endeffekt hoffe ich einfach, dass es uns gemeinsam gelingt, mit der Union da einen pragmatischen Blick drauf zu bekommen und zu sagen, ja, da ist das Fahrrad einfach, wie du es gesagt hast, ein Teil der Lösung. Mit Jobwachstum, mit Angeboten für alle möglichen Zielgruppen, mit einem wahnsinnigen Tourismus, der in strukturschwachen Regionen hilft und so weiter und so fort. Also da ist, die Botschaften liegen eigentlich mit großer Vielfalt auf dem Tisch. Und genau. Das wäre jetzt meine Hoffnung für einen Weg aus der Krise raus, dass wir wirklich gucken, aus dieser Polarisierung rauszukommen und es zu schaffen, dass alle Parteien letztendlich eine Chance darin sehen, was fürs Fahrrad zu tun. Und um es vielleicht noch mal ein bisschen optimistischer zu machen, wir erleben auch, dass durch die Zahlen, die wir jetzt haben, dass wir wissen, wie viele Mittelständler und wie viele Global Champions wir zum Beispiel mit Bosch oder auch Canyon Rose, Riese und Müller, Jobrad, wir haben ja wirklich einen Haufen Unternehmen, die wirklich internationale Standards setzen. Aber auch bei den Komponenten, wisst ihr ja alle, ja, keine Ahnung, die Pinion-Schaltung, die Rohlauf, alles Mögliche. Ja, es ist ja wirklich fantastisch, was hier alles gebaut wird. Dass wir, wenn wir damit zum Beispiel bei Wirtschaftsvereinigungen der Parteien auftreten und das den Leuten da vorstellen, sie wissen es nicht, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist echt erstaunlich, wie wenig Grundwissen dann da ist. Aber wenn man es ihnen dann erzählt, finden sie es super spannend. Also ich glaube schon, dass wir da durchaus Möglichkeiten haben.
Wenn ich mal versuche, deine Antwort zusammenzufassen. Die Krise ist da. Die Branche muss Wege aus der Krise finden. Die Krise ist in dem Sinne ja das Hauptproblem. Es steht viel zu viel Ware auf der Fläche oder im Lager. Wir haben noch nicht mal ein Nachfrageproblem. Wir haben eigentlich jetzt ein überbordendes Angebotsproblem. Wir haben viel zu viele Produkte für eigentlich eine ganz okay Nachfrage. Trotzdem hast du am Ende die Liquidität auf der Fläche stehen, eigentlich das Geld, was du als Unternehmen brauchst, um in die Zukunft zu arbeiten. Viel spannender fand ich aber den anderen Teil deiner Antwort. Und der hieß ja ganz extrem runtergebrochen Kommunikation. Also das heißt, wir müssen die Polarisierung rausnehmen. Du hast viel von Bildern gesprochen, auch dein Ausflug zu Ex-Minister Scheuer ist für mich ein Ausflug in Bilder gewesen. Ist nämlich, ich habe ihn auf dem Fahrrad vor dem Auge gehabt. Er hat sich sehr oft auf dem Fahrrad gezeigt und das hat natürlich eine Wirkung auf uns, die wir das sehen. Das habe ich jetzt ganz klar an mir selbst. Es fiel der Name und es fiel das Bild mit ihm mit einem schönen Helm auf einem Fahrrad. Der Helm war wahrscheinlich noch nicht mal richtig aufgesetzt, aber er hat sich auf dem Fahrrad gezeigt. Und am Ende ist ja genau eure Arbeit eine sehr stark kommunikative Arbeit. Ihr müsst in Richtung Verbände wirken, in Richtung Politik wirken. Und genau das Gleiche gilt ja für uns auf Medienseite. Wir reden über das Fahrrad, wir sprechen über das Fahrrad, wir versuchen vom Antrieb her genau das zu erreichen, was wir alle wollen. Wir wollen das Fahrrad positiv positionieren als Teil des Mobilitätswandels. Stellt sich natürlich mir die Frage, auch ein bisschen selbst reflektieren, machen wir das denn richtig oder gibt es eigentlich noch kommunikativ viel bessere Wege, über das Fahrrad zu sprechen? Ich hatte es vorhin mal angedeutet, auch im Vorgespräch, wir haben ja total heterogene Zielgruppen. Wir haben leidenschaftliche Fahrradfahrer, denen musst du das Produkt nicht erklären. Ein Mountainbiker, der auf den Trails unterwegs ist, der in Bikeparks ist, der liebt das, das ist sein Hobby. Dafür lebt er. Aber dann gibt's natürlich, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, die Frau, die auf dem E-Bike gerade wahrscheinlich in Richtung Supermarkt fährt, für die ist das ein Auto auf zwei Rädern. Sie hat sich nicht fürs Auto entschieden, sondern für das Fahrrad als Fahrzeug. Da ist nicht viel Leidenschaft drin. Natürlich denkt sie auch ganz anders über dieses Produkt. Und das macht, finde ich, für uns ja, stellt es eine ganz andere Aufgabe. Was muss so jemand wissen? Wie führen wir so jemanden an das Produkt hin? Wie erklären wir genau die Herausforderungen, die ihr habt? Wie können wir sagen, wenn du die 3.000 Euro für ein E-Bike ausgibst, du hast vielleicht in 5 Jahren nicht die Straße, sondern einen abgetrennten Radweg, auf dem du zum Supermarkt fahren kannst. Das ist eine Investition in eine moderne, nachhaltige Mobilität. Aber da ist natürlich die echte Herausforderung, das spüre ich immer mehr, wie senden wir diese Botschaften? Wie sendet ihr die Botschaften? Ihr müsst die Politik davon überzeugen, dass es positive Botschaften gibt. Wir müssen diese Botschaften senden. Und gibt es da irgendwie einen Weg, den wir beide vielleicht noch gar nicht sehen?
Also den gibt's bestimmt. Es würde mir jetzt natürlich schwerfallen, darüber zu sprechen, weil wenn ich den noch nicht sehe, dann muss ich ihn ja noch entdecken. Ich hoffe, das schaffen wir. Aber ja, das, was du sagst...
Wir haben noch viel Zeit.
Nee, aber das, was du sagst, finde ich, spricht ganz, ganz wichtige Sachen an. Also ich kann dir noch eine zweite Geschichte erzählen. Als wir auf dem FDP-Parteitag waren mit unserem Stand, ja, der Sitzungssaal, also der Veranstaltungssaal ging auf. Wir haben irgendwie gesehen, ah, da kommt Volker Wissing. Und in dem Moment, wo der aus der Halle rausgelaufen ist, ist der schnurstracks als allererstes zu uns an Stand gekommen und hat uns völlig begeistert davon erzählt, was er sich für ein tolles Fahrrad gekauft hat und wie er jetzt mit seiner Tochter über irgendwelche Feldwege fährt, und so weiter und so fort. Also er war total, also man kennt ja Volker Wissing, der ist ja ein eher nüchterner und sachlicher Typ, aber da haben die Augen gestrahlt, ja. Und ich glaube, das ist was wir nicht vergessen dürfen. Unser Produkt begeistert, auch wenn man Leute fragt, welches Verkehrsmittel fahrt ihr am liebsten? Das Fahrrad hat meistens die höchsten Beliebtheitswerte. Ja, auch wenn die Leute sich auf Radwegen unwohl fühlen. Es ist trotzdem, es wird sehr, sehr positiv gesehen. Und klar, diese Geschichten müssen wir in den Vordergrund stellen, das müssen wir kommunizieren, die Freude dabei. Aber was wir halt nicht, was wir, glaube ich, zu viel machen, und du hast es auch angesprochen, dass wir halt Eulen nach Athen tragen, sagt man ja immer, ne? Also im Prinzip, wir reden zu denen, die sowieso schon überzeugt sind. Wir zeigen ihnen, dass wir noch ein Ritzel mehr und ein paar Wattstunden mehr in dem Akku haben und so weiter und so fort. Und das macht uns Spaß, weil da werden wir verstanden und dann werden wir dafür gefeiert. Ich spitze es jetzt mal ein bisschen, aber am Ende haben wir nicht so richtig viel erreicht, weil derjenige, der jetzt seinen Fully zum Trailfahren kauft, der kauft das jetzt nicht deswegen, weil wir ihm nochmal erzählt haben, dass, also der würde sich dann sowieso nach 3-4 Jahren, wenn das Ding durch ist, sich ein neues kaufen. Was wir brauchen, sind ja neue Zielgruppen. Und da ist es dann vielleicht wichtiger, aufzugreifen, dass man zum Beispiel nicht nur mit dem Auto als Krankenschwester nachts die 8 Kilometer ins Krankenhaus fahren kann, sondern dass man das vielleicht sogar richtig geil mit dem E-Bike machen kann, weil man dann an der Klinik, wo man ankommt, keinen Parkplatz suchen muss. Der ist nämlich meistens auch nicht für jeden da, sondern vielleicht für die Chefetage. Und nebenbei tut man vielleicht sogar noch, vielleicht soll man es nicht so ganz laut sagen, aber für viele Leute ist dann am Ende ja doch auch ein bisschen der körperliche Aspekt, dass man sich mal ein bisschen bewegt, um nicht extra dafür ins Fitnessstudio muss. Na, da hat man so ein bisschen beides, ist mal schnell zur Arbeit gekommen, sieht gut drauf aus, kann seinen Leuten erzählen, ey, ich fahre Fahrrad, und man hat außerdem noch ein bisschen was für die Fitness gemacht. Ich glaube, solche Sachen müssen wir uns halt einfach genau angucken, dass man wirklich, wie kommt man an andere Zielgruppen ran? Ich kenne so viele Leute, also in meinem Alter, ich bin jetzt so mit 40er, deren Eltern sich mit Paaren 70 jetzt nochmal E-Bikes gekauft haben und völlig aufblühen, weil sie auf einmal nochmal ganz andere Wege wieder mit dem Fahrrad fahren können als vorher. Was haben wir für die Leute für Angebote? Wie sprechen wir die eigentlich an? Ohne das, also, ne, das sind, glaube ich, Sachen, wo Kommunikation noch glaube ich, besser werden kann in der Branche. Ne? Manche Marken machen das sehr gut, aber ich glaube, insgesamt sind wir immer noch sehr auf das fokussiert, was schon immer unser Kunde war. Und im politischen Bereich finde ich es halt ähnlich. Ja, ich meine, wie viele Wahlkreisbesuche bei wichtigen Mittelständlern aus der Fahrradbranche gibt es denn so im Jahr? Wie viele Bilder haben wir davon vor Augen? Also von jedem Zulieferer gibt es zig Bilder, wie der Wahlkreisabgeordnete dahin kommt und sich zeigen lässt, wie jetzt die Hydraulik von irgendeinem großen Roboter funktioniert, der irgendwas zusammenbaut oder so. Und wie viele Bilder gibt es denn wirklich mal, wo ein Abgeordneter bei einem Mittelständler der Fahrradbranche sich zeigen lässt, wie eine Schaltung im Ölbad funktioniert oder sowas, ja? Und also da müssen wir viel mehr Bilder schaffen. Und das, wie gesagt, das Interesse, wir treffen auf Interesse, aber wir haben es, ich habe es, glaube ich, anfangs einmal auch gesagt, dass auch vieles liegen geblieben ist. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach liegen geblieben ist, wirklich breit Angebote auch für Parteien schaffen, dass sie das Thema verstehen und dass sie dann hinterher, wenn es zum Thema Mobilität kommt, das halt nicht wieder vergessen. Ja, weil es ist wirklich, du kannst dir das nicht vorstellen. Du sprichst mit jemandem aus dem Wirtschaftsverband von einer Partei, ich nenne jetzt mal keine Namen, und dann sagt er dir, ja, krass, wir haben nächsten Monat treffen wir uns mit unserem Vorstand aus dem Wirtschaftsverband und wir reden über Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Dann haben wir die Deutsche Bahn eingeladen, die Autobahn AG, und ach Mensch, stimmt, ihr braucht ja auch eine Infrastruktur. Ja, wieso haben wir denn euch da nicht dabei? Und ich sehe, ja, genau, warum habt ihr uns denn nicht dabei? Warum haben wir denn nicht miteinander geredet? Also wie kann das denn, ja, und da müssen wir liefern, da müssen die natürlich auch was tun. Das ist jetzt nicht nur unsere Bringschuld, aber ich glaube, das ist was, wo wir eben in der Zukunft einiges tun können. Und ich will jetzt, ne, das soll jetzt auch nicht so klingen wie vorher war alles schlecht. Die Verbände haben auch davor einen guten Job gemacht. Man muss nur einfach auch klar haben, diese Branche ist ja auch erfreulicherweise in den letzten 5-6 Jahren erheblich gewachsen und dementsprechend kann die halt auch inzwischen ein bisschen andere Interessensvertretung machen als vielleicht noch in den 90ern, ja, wo du mit einem Viertel oder einem Fünftel des Umsatzes vielleicht arbeiten musstest. Insofern, die Chancen sind da, aber wir müssen die jetzt auch ergreifen. Und wir sind ja jetzt mittlerweile, das will ich auch nochmal deutlich sagen, wir sind 2019, war in Berlin noch nicht so viel los mit der Fahrradwirtschaft. Inzwischen sind wir da, und der ZDV ist ja auch nach Berlin gekommen und hat einen ganzen Haufen an Leuten mittlerweile im Team. Der VSF repräsentiert den Fachhandel auch inzwischen auch nochmal für die Baiko. Also da sind ja auch viele Dinge passiert, wo man sagen kann, ne, da ist jetzt auch eine Substanz, aber jetzt müssen wir loslegen, so richtig. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich jetzt total motiviert Richtung Bundestagswahl und darüber hinaus. Ne? Auch wenn die Politik vieles nicht tut, was wir für richtig halten, Ich glaube, wir sind trotzdem am Anfang von einer Geschichte eher, als dass wir jetzt, also ne, es ist ja immer noch eine Zukunftsbranche und ein Zukunftsprodukt. Ich glaube, keiner wird sagen, das Fahrrad ist insgesamt auf dem absteigenden Ast.
Da fand ich den, bin ich voll bei dir, und ich fand den Spin, den Florian Bauer, der CEO der Jobrad GmbH, der Krise gegeben hat. Er hat ja gesagt, man muss sich mal überlegen, alle reden jetzt von Krise. Für ihn ist die aktuelle Situation, in der er das Fahrrad sieht, eigentlich eine Herausforderung. Gar nicht mal eine Krise. Und seine Begründung ist, und das geht so ein bisschen in deine Richtung, das Fahrrad ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass es für solche wirtschaftlichen Schwankungen, für Kaufkraft und Sonstiges sensibel geworden ist. Es ist völlig im Mainstream angekommen. Das ist nicht mehr nur ein Produkt für eine ganz kleine Gruppe, sondern es ist ein Produkt für jeden. Und sobald du so groß bist, bist du natürlich auch empfindlicher, wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen mal in die eine oder andere Richtung wandeln. Das fand ich irgendwie auf den ersten Blick schwierig, weil das war, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, als wirklich Insolvenzmeldungen und so weiter reinkamen. Und da ist der erste Impuls natürlich, das ist eine ganz dicke Krise. Da ist eine Industrie wirklich am Scheidepunkt. Man kann es aber natürlich auch positiv drehen und sagen, du bist mittlerweile so groß, dass du dich genau diesen Herausforderungen stellen kannst. Und wie wir es jetzt sehr oft schon gesagt haben, du musst dich denen stellen. Und worin sich eigentlich alle Experten einig sind, das wird wieder richtig gut. Fahrradfahren macht heute Spaß, macht morgen Spaß und macht auch übermorgen Spaß. Und wir sind hoffentlich im Jahr 26 an dem Punkt, dass wir gar nicht mehr über die Krisen und die Herausforderungen reden müssen, sondern genau über die Wege, die wir gemeinsam bauen müssen. Viele auch im wirklich wörtlichen Sinne, nämlich die Radwege, die endlich gebaut werden müssen, die Infrastruktur, die geschaffen werden muss für diese Unmenge an Fahrrädern, die wir draußen haben, dass wir uns denn wirklich darauf konzentrieren können. Und da kann natürlich auch die neue Bundestagswahl und die neue Bundesregierung ein sehr spannender Auftakt sein, um zu sehen, wie wird denn das Projekt Fahrrad in der nächsten Legislaturperiode angesiedelt sein? Wie wird es bewertet? Wie viele von euren Kernthesen, die ihr zusammen als Verbände in die Politik reingebt, spielen dann am Ende eine Rolle in dem Wahlprogramm und vielleicht am Ende auch im Wählerwillen? Also ich glaube, es werden spannende Zeiten, und was für mich sicher ist, ist, Fahrrad wird uns da sehr begleiten und immer mitfahren.
Ja, und ich finde, was man vielleicht nochmal zu so einem Ausblick auch nochmal ergänzen kann, es gibt ja auch nochmal eine europäische Ebene, die wichtig ist, und auf der EU-Ebene haben wir mit unseren europäischen Verbänden auch ein paar wichtige Dinge erreicht. Wir haben eine Cycling Declaration, die das Fahrrad ziemlich umfänglich auch berücksichtigt und wo es auch darum geht, jetzt das auch zu nutzen, um hier vor Ort wirksam zu sein. Wir haben den Mobility Transition Pathway, wo anders als in der Industriestrategie hier das Fahrrad jetzt richtig mit drinne ist, und dieser Mobility Transition Pathway wird auch in Deutschland umgesetzt. Für jedes, also jeder Nationalstaat muss die umsetzen in der EU. Und das heißt, da sind wir schon jetzt mit drinne, und da haben wir mit dem Wirtschaftsministerium dann auch mehr Austausch und Möglichkeiten. Und wir sehen in Portugal und in Frankreich, dass es auch Regierungen gibt, die ganz klar sagen, wir wollen diese Fahrradbranche als einen Faktor, als einen Erfolgsfaktor für eine Transformation fördern. Und ich glaube, diese Signale müssen wir auch nutzen und auch damit klar machen. Wir sind sehr gut hier in Deutschland mit der Branche, aber es ist auch ein schützenswertes Gut, und man muss sich das auch mal ein bisschen systematisch anschauen, damit man das nicht aufs Spiel setzt. Ich glaube, das ist schon auch nochmal was mir Hoffnung macht, und nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt jetzt von der Kommission den Social Climate Fonds, wo viele Milliarden drinne sind, die dafür verwendet werden sollen, dass die Anpassung an den Klimawandel sozial verträglich passieren soll. Also sprich, es sollen besonders Zielgruppen gefördert werden, die von Anpassungen, also vom Klimawandel irgendwie betroffen sind in ihrem Konsumverhalten. Heizen wird teuer, whatever, wird alles Mögliche wird teurer, die aber nicht die Mittel haben, das einfach alles mal aus der Portokasse zu bezahlen. Und da zum Beispiel ist Bikesharing mit drinne als Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Es sind aber auch Subventionen von Sharing und auch von Abonnement und allen möglichen Services, wie man ein Fahrrad bekommen kann, sind da alle explizit mit drinne. Und Deutschland muss bis Juni sagen, welche Gelder sie daraus haben wollen und welche Gelder sie dann für was auch verwenden wollen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir jetzt ganz, ganz stark drauf gehen wollen, um dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung in dieser etwas führungslosen Phase jetzt nicht vertändelt, da die Fahrradbranche mit reinzunehmen. Weil wir haben es beim Corona-Aufbaufonds erlebt, da hat das Verkehrsministerium alle möglichen Dinge sich fördern lassen, aber nichts für den Radverkehr. Und ne, da sehe ich schon für uns eine Chance, dass das diesmal anders wird. Und das nochmal als positive Ergänzung zu dem, was du gerade so schön zusammengefasst hast.
Das waren jetzt immer nochmal der Ausflug nach Europa, finde ich persönlich immer sehr, sehr spannend, weil das sind ja genau auch Punkte, die hört man vielleicht hier bei uns im Podcast, die liest man vielleicht auch in Mitteilungen, aber auch darüber wird natürlich viel zu wenig gesprochen. Also welche Weichenstellung wird auf der ganz anderen Ebene gemacht und welche Chancen ergeben sich da für einzelne Mitgliedstaaten? Du hattest vorhin, jetzt machen wir nochmal doch einen kleinen Ausflug, du hattest Mehrwertsteueranpassungen erwähnt. Das ist ja auch ein Instrument, was durchaus möglich ist und was manche Mitgliedstaaten in Europa sogar auch umgesetzt haben. Ist was wir hier mal andiskutieren, aber dann auch ganz schnell wieder in der Schublade verschwinden lassen. Das heißt, der Instrumentenkasten, wie man das Thema Fahrrad-E-Bike fördern kann, der ist noch lange nicht ausgeschöpft. Also da ist noch das ein oder andere Werkzeug, was ihr in die Hand nehmen könnt und vielleicht auch die passende Mutter auf der Politikseite findet, an der ihr drehen könnt. Insofern, es gibt eigentlich sehr viel Anlass zur Hoffnung und dass wir diesen Weg, den wir oder den das Fahrrad beschreitet, auch sehr positiv wieder drehen können und man viel mehr positive Botschaften über das Fahrrad lesen wird. Vielleicht zum Abschluss, was ist, wenn du aufs Jahr 2025, jetzt sind wir schon wieder zu dem Zeitpunkt des Jahres angekommen, an dem man irgendwie zurückblickt auf das eine Jahr, aber ausblickt auf das andere. Worauf freust du dich in der Jahreswechselzeit jetzt am meisten? Die Arbeit wird dir wahrscheinlich, wir hatten Bundestagswahl angesprochen, nicht ausgehen, aber gibt es irgendwas, was in den Jahren der Arbeit und in den Monaten der Arbeit im Jahr 2024 für dich persönlich zu kurz gekommen ist und woran du auch arbeiten musst?
Ja, ach, da gibt's eine Menge. Ich meine, Freizeit ist immer was Schönes, ne? Ich werde schon auch mal eine kleine Pause machen zwischen den Jahren, auch wenn es natürlich jetzt mit dem Termin der Wahl im Februar kürzer ausfallen wird, aber tatsächlich, wenn du es so ansprichst, ich hatte 24, habe ich erst sehr spät einen längeren Urlaub gemacht, der war im Oktober und deswegen bin ich noch einigermaßen entspannt davon. Aber also ich kann schon, also es ist schon für uns, muss ich schon sagen, der Job, ich mache den Job wahnsinnig gerne, aber es ist schon auch sehr fordernd, gerade auch mit den politischen Rahmenbedingungen und den Branchenrahmenbedingungen, die wir angesprochen haben. Insofern ja, ein bisschen ausspannen und sich neu sortieren und dann mit voller Kraft den Januar und Februar. Und dann vor allen Dingen, ja, ich meine, kannst du dir ja auch vorstellen, dann haben wir eine neue Regierung, dann geht die Arbeit ja erst richtig los. Sich dafür jetzt zu justieren und zu klären, zu schärfen, was sind die wichtigsten Themen, wie wollen wir da rangehen, da habe ich schon ziemlich Bock drauf.
Und jetzt eine Sache will ich dich auch schon länger fragen, weil wir haben uns, ich glaube, das erste Mal sind wir uns in einem E-Bike-Test Kosmos begegnet vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt haben wir ganz viel auf theoretischer und abstrakter Ebene über das Fahrrad gesprochen. Wie wichtig ist denn das Fahrrad eigentlich noch in deinem Alltag? Und wenn ja, wie sehr testest du eigentlich noch aus, was der Markt hergibt, was es gibt, was die Trends sind? Oder kommt das am Ende vielleicht sogar auch ein bisschen zu kurz?
Ich versuche das schon immer noch zu machen. Ich zehre auch immer noch davon. Ich habe ja 2011, 2012 war ich Testfahrer bei mehreren E-Bike-Tests und habe wahrscheinlich hunderte verschiedene Modelle 10, 15 Kilometer getestet und habe wahnsinnig viel gelernt darüber. Konnte deswegen auch mittlerweile natürlich mit der Motorenentwicklung und der Diversifizierung von Produkten kann ich nicht mehr ganz mithalten. Aber es war für mich schon eine mega wichtige Grundlage, einfach genau zu wissen, was können die, warum, wie ist die Kombination von Riemen mit Mittelmotor im Vergleich zu einer Nabenschaltung und was auch immer, ja. Also es war, oder in Zusammenspiel und so weiter. Das war für mich total cool und ich mache das schon immer noch. Natürlich nicht mehr ganz so viel, aber ich habe schon immer noch verschiedene Räder. Ich teste auch immer mal wieder eins und freue mich immer mal wieder, wenn ich die Gelegenheit dazu finde. Aber es ist, wie du sagst, das Ausprobieren ist halt super wichtig, ja. Und das habe ich ja, das war ja damals auch ein Antrieb für meine Arbeit, bevor wir den Verband gegründet haben. Wir haben ja auch die Cargo Bike Roadshow zum Beispiel ins Leben gerufen, Arne und ich, Arne Behrensen, der jetzt auch bei mir arbeitet im Team, weil wir gesagt haben, ja, du kannst über Cargo Bikes reden, so viel du willst. Du musst die Leute da drauf kriegen und die müssen merken, wie geil das eigentlich ist. Und das ist ja das Abgefahrene ist ja, wir haben immer mal wieder dann auch Leute befragt und also bei normalen E-Bikes, ich glaube, wir hatten eine Zufriedenheit mit dem Produkt, das war schon eine Weile her, aber die war weit über 90%, die gesagt haben, ich würde mir genau das nochmal kaufen, wenn ich es jetzt könnte. Nicht, ja, irgendwie ist es ganz cool, aber ich würde mir jetzt einen anderen Motor kaufen. Es war wirklich unfassbar, ja. Dabei war ja auch wirklich viel mittelmäßige Qualität Anfang der 10er Jahre unterwegs, so. Also, und das ist eben ja mega Asset für uns. Und das finde ich schon manchmal ein bisschen traurig, dass man natürlich, wenn man so einen Job hat wie ich, also mich jetzt auf den Marktplatz mit der Cargo Bike Roadshow zu stellen und einen Tag lang Leuten irgendwie Cargo Bikes zum Testen zu geben, das passt bei mir jetzt nicht mehr in den Alltag rein. Und das war aber wirklich, ja, ist ja wie so ein Touchground, ja. Du stehst da, da kommt jemand und sagt, was ist denn das hier? Wieso, wie sieht denn das aus? Das ist doch total klobig, wieso ist denn das so teuer? Und dann setzen die sich drauf, drehen eine Runde über den Marktplatz, kommen wieder und finden es total cool. Das ist wirklich, das ist schon was ich vermisse, ehrlich gesagt. Und natürlich selber, da mache ich auch Schluss, aber habe ich natürlich schon auch Bock jetzt. Ich habe ja ein kleines Kind auch und natürlich mehrere Cargo-Bikes und also was heißt natürlich, aber ja, habe ich. Und mit dem dann irgendwie ab und zu mal eine kleine Fahrradtour und so machen, das ist schon cool.
Wer bislang nicht an die Zukunft von E-Bike und Fahrrad geglaubt hat, hat, glaube ich, jetzt in den letzten Minuten an dem Leuchten in deiner Stimme, das bringt das Medium Podcast mit sich, die anderen können dich leider nicht sehen, dass die Augen auch gefunkelt haben, als du über das Thema gesprochen hast. Es macht einfach verdammt viel Spaß und ich finde, das ist eine super tolle Abrundung von einem extrem spannenden Gespräch, was mir auch wieder viele neue Einblicke beschert hat, gerade auch im Hinblick auf das, was auf Regierungsebene Bundestagswahl auf uns zukommen wird, welche Einflüsse ihr geltend machen wollt, was ihr überhaupt machen könnt und wie ihr arbeitet. Vassili, das war, ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das macht immer Freude und vielleicht warten wir das nächste Mal nicht einfach 5 Jahre, sondern schließen uns früher nochmal kurz.
Ja. Wunderbar, habe ich nichts hinzuzufügen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Und toi, toi, toi für eure Arbeit auch. Ich glaube, es ist auch einfach mega wichtig, diese ganzen, die Informationen unter die Leute zu bringen. Und cool, dass ihr euch da so weiterentwickelt mit euren Fachmedien, auch auf breitere Gruppen zugeht. Ich glaube, da ziehen wir am gleichen Strang.
Herzlichen Dank. Und euch allen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Schaltet gerne bei der nächsten Episode wieder ein, wenn es heißt BikeX, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast. Und jetzt viel Spaß auf dem Rad.